ein wenig seelsorgerlich. Und es wird wieder etwas seelsorgerlich, etwas außergewöhnlicher vielleicht auch ein bisschen herausfordernd. Aber ich denke, das macht nichts. Die Predigt heißt nicht die Kraft seiner Wunden. Die Predigt heißt die Kraft deiner Wunden. Mit dem Untertitel Verwandle Verletzungen in kreatives Potenzial. Außergewöhnlich genug? Okay. Ich bin auf diese Predigt gekommen, nicht beim Bibellesen, gehe ich ganz offen zu, sondern beim Radio hören. Mir passiert das relativ häufig, dass ich irgendwas höre oder sehe oder lese und stelle fest, da ist was von Gott drin, da sind biblische Inhalte drin, obwohl ich akut noch gar nicht weiß, wo das jetzt in der Bibel steht. Aber irgendwie empfinde ich bei manchen Dingen, da ist was von Gott drin. Und so ist es mir auch ergangen vor etwa einem Jahr. Ich war noch gar nicht so lange wach morgens. Dann hören wir, na gut, was hört man in meinem Alter? Hört man HR1, ja. Für HR4 bin ich noch zu jung und das möge auch gerne bis 80 und weiter nach so bleiben. Und da kam im Oktober letzten Jahres ein Interview. Und zwar kam da gerade ein Film raus. Der Film heißt Im fliegenden Sarg. Und da wurde die Flugzeugentführung durch palästinensische Terroristen 1977, die Lufthansa-Maschine Landshut, die ein bisschen älteren von uns erinnern sich, das war in 1977 und praktisch 35 Jahre später wurde über diese Flugzeugentführung, die ja nun mit der Befreiung der unverletzten Geiseln endete durch die GSG 9, die damals also so praktisch zu entsprechendem Ruhm kam. Das wurde verfilmt und dieser Film, der heißt eben Im fliegenden Sarg und der kam zu diesem Zeitpunkt raus und da haben die früh am Morgen, ich war aber schon wach, ein Interview gehabt mit der Stewardess, die damals in der Maschine war. Wenn du Aufnahmen von früher siehst, so von dieser Flugzeugentführung, da siehst du so eine blond gelockte Stewardess und die haben sie interviewt. Die heißt inzwischen Gabriele von Lutzau. Und die ist nicht Stewardess geblieben, sondern die ist Bildhauerin geworden. Und die hat etwas ganz Interessantes gesagt. Die Moderatorin hat sie gefragt, ob die Ereignisse von damals denn in ihrem Leben noch eine Rolle spielen würden, weil sie sei ja danach Künstlerin und Bildhauerin geworden. Und dann hat diese Frau gesagt, jeder Künstler arbeitet aus einer inneren Verletzung heraus, aus einer Unwucht. Und wenn er gut ist, verarbeitet er diese Unwucht und diese innere Verletzung in ein kreatives Potenzial, das etwas schafft, das so noch nicht da war. Und dann sagt sie, und ich glaube, das gelingt mir. Und ich habe das gehört und war sofort, wenn ich vielleicht vorher noch ein bisschen dösig war, war sofort hellwach. Hab dann direkt am Mittag auf der Internetseite mir dieses Interview abgeschrieben, damit ich auch wirklich den richtigen Wortlaut habe. Weil ich dachte mir, da ist was von Gott drin. Und ich habe festgestellt, das stimmt. Die Moderatorin hat dann gesagt, das heißt also, das wirkt in ihrer Arbeit im Grunde bis heute nach, was sie damals erlebt haben. Und sie sagt, ja, das ist ein innerer Motor, der mich über mein ganzes Leben antreibt, der auch macht, dass ich zum Beispiel sehr gerne, sehr bewusst, sehr intensiv lebe. Ja, sagt diese Frau, ich bin ein sehr fröhlicher, glücklicher Mensch. Ich weiß gar nicht, ob ich das sonst gewesen wäre. Ich schätze das Leben ungemein. Und das glaube ich hier aufs Wort, weil wenn du erlebt hast, wie das Leben mal am seidenen Faden hing, ja, sie weiß vielleicht verschiedene Dinge, die andere Menschen für selbstverständlich nehmen, ganz anders zu schätzen. Aus dieser Situation heraus. Die Moderatorin meinte, dass da drin liegt, was man so sagt, dass auch im ganz großen Unglück noch irgendetwas Gutes liegt am Ende. Und die Bildhauerin hat dann gesagt, ja, ich wäre mit Sicherheit keine Bildhauerin geworden, es wäre alles ganz normal gewesen. Was wäre gewesen, wenn? Tatsache ist, so ist mein Leben und so ist es gut. Und das hat mich angesprochen. Dann habe ich gesucht und habe festgestellt, jawohl, da ist etwas drin aus dem Wort Gottes, da ist etwas drin aus der Bibel. Aber du kannst jetzt natürlich sagen, Uli, bitte, kreatives Neues schaffen aus inneren Verletzungen heraus, aus einer Unwucht, das kann auch wohl nicht dein Ernst sein. Weil wir sollen die doch loswerden. Wir sollen doch heil werden. Wir wollen doch keine Unwucht haben, sondern es soll doch rundlaufen. Und das kann ein Problem sein für all diese Menschen, und zu denen gehöre ich auch, die so eine Unwucht haben. Wenn da der Anspruch da ist, eigentlich, so wenn du so richtig gut mit Gott drauf wärst, da wäre die Unwucht ja weg. Dann wäre das ja alles heil, da wäre es auch gar kein Thema mehr, da wäre das alles längst vergessen. Und wenn dieser Anspruch da wäre, könnte dich dieser Anspruch ganz schön in Schräglage bringen, weil du denkst, komisch, bei allen anderen scheint das zu klappen, nur bei mir nicht. Wenn du aber dann feststellst, oh, ich bin nicht der Einzige mit einer Unwucht, da gibt es noch mehr, auch Christen, dann ist es gut, weil du vielleicht von einem falschen Anspruch, den Gott gar nicht an dich hat, loskommst. Bleib jetzt bitte bei mir und auch bei dem, was ich wirklich sage, weil ich möchte, dass du es auch wirklich so verstehst. Ich möchte nicht innere Verletzungen glorifizieren. Aber ich möchte dich dafür sensibilisieren, dass in diesen Verletzungen ein kreatives Potenzial steckt, was gehoben werden kann. Und du siehst Leute in der Bibel, die haben das so gemacht. Und die haben auch Dinge behalten. Zunächst, ihr Lieben, was ich lernen musste, es ist jetzt etwa 3 Jahre her, da war ich auf einem Seminar und ich glaube, es kann sein, dass ich das vom Vierteljahr schon mal gesagt habe. Die Seminarleiterin hat darüber gesprochen, über Menschen mit inneren Wunden. Und sie hat gesagt, es gibt keinen Menschen, der keine Wunde hat. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der keine verletzte Seele gehabt hätte. Und dann muss ich sagen, Amen, ja, so geht's mir auch. Habe ich auch noch nie getroffen. Und wenn ich in den Spiegel gucke, da guckt mich auch der, der mich da anguckt, der ist auch innerlich verletzt. Ich habe auch noch keinen getroffen. Und was ich interessant fand, wir haben da gelernt, es war ein Seminar, wo es auch um Seelsorge ging, dass biblische Seelsorge dabei aber dann nicht versucht, wenn so Verletzungen da sind, das Verhalten zu korrigieren, sondern fragt, warum tue ich das? Was aus meiner Vergangenheit treibt mich? Das ist nebenbei auch der große Unterschied, wenn in der Bibel steht, so wenn ihr 1000 Zuchtmeister hättet, so doch wenige Väter. Kennst du dieses Paulus-Zitat? Das ist der Unterschied zwischen einem Zuchtmeister und einem Vater. Der Zuchtmeister ist zufrieden, wenn dein Verhalten funktioniert. Wenn du dich ordentlich verhältst, ja, und wenn du funktionierst, ist der Zuchtmeister zufrieden, weil seine Dressur hat gewirkt. Der Vater ist damit nicht zufrieden. Er will das Herz. Und er will auch wissen, selbst wenn du ganz großen Mist machst, möchte er wissen, warum machst du das? Bedenk nicht zuallererst an die Strafe, sondern zuallererst, warum tust du das? Was steckt dahinter? Wie kann ich dir helfen? Das ist so der Unterschied zwischen Vater und Zuchtmeister. Der Vater ist nicht so sehr verhaltensorientiert. Soll er zumindest nicht sein, aber vielleicht kennt ihr das, wenn ihr selber Eltern seid, auch aus eurer eigenen Erfahrung heraus. Etwas anderes, was ich da lernen musste, bleib bitte entspannt, vergeben heißt nicht automatisch vergessen. Und es heißt auch nicht automatisch Wiederherstellung. Und ich habe jetzt gesagt, bitte entspann dich. Ich meine damit nicht, vielleicht hast du schon mal Menschen erlebt, die gesagt haben, ja, ja, also das und das, vergeben habe ich es, aber vergessen werde ich es nie. Und du sprüht schon förmlich die Bitterkeit aus jedem Knopfloch. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter hier hinten bleiben, okay? Das meine ich jetzt nicht. Aber ich habe auch noch keinen Menschen getroffen, der Dinge wirklich so einfach vergessen konnte, im Sinn von, ich erinnere mich nicht mehr dran. Die Dinge, die du erlebt hast, bleiben Teil deines Lebens. Ich habe das mal in einer seelsorgerlichen Beratung erlebt, wo ich der Ratsuchende war. Und da ging es um die Frage, wie wird man das oder das los? Und der Seelsorger sagte dann, überhaupt nicht. Es ist Teil deines Lebens. Du wirst es nicht los. Es ist Teil deiner Vergangenheit, Teil deines Lebens. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und da habe ich was draus gelernt. Weil ich bin immer davon ausgegangen, ich will es loswerden. Er sagt, du kannst es nicht loswerden. Und so ist es vielleicht auch mit manchen inneren Verletzungen oder mit Dingen, wo ich sage, das würde ich am liebsten vergessen. Und Gott sagt, nein, du sollst es nicht vergessen. Ich habe eben auch gesagt, Vergebung heißt nicht automatisch Wiederherstellung. Manchmal, und das wird auch geraten, ist sogar Distanz zum Täter nötig. Zum Beispiel bei Fällen von sexuellem Missbrauch sehr oft wird es geraten zu sagen, da ist Distanz erforderlich. Und manche Oberfromme kommen dann vielleicht und sagen, ja, wenn du noch Distanz brauchst, dann hast du nicht richtig vergeben. In manchen Fällen ist diese Distanz ratsam und auch gut. Und es heißt auch nicht unbedingt, dass Vergebung, wenn du vergeben hast, automatisch Wiederherstellung bedeutet. Schon erst recht dann nicht, wenn diese Vergebung einseitig ist und derjenige, den du vergibst, vielleicht gar nicht einsieht, dass er dich irgendwie verletzt hat oder dass er irgendwas falsch gemacht hätte. Die Dinge musste ich lernen. Und das war erstmal schwer, damals auch auf dem Seminar. Da ich sage, Moment, vergeben, vergessen, da gibt's doch diese Bibelstelle mit, dass der Herr unsere Sünden in das Meer hineinwirft, da wo das Meer am tiefsten ist. Und ich müsste hören, ja, das kann ich aber nicht, diese Bibelstelle als Forderung umdeuten. Und ich stellte fest, es stimmt. Nochmal, das war damals neu für mich, inzwischen, glaube ich, habe ich es verinnerlicht. Und es bedeutet nicht, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass ich irgendwie auf diese Art und Weise mir ein Recht zusammenkonstruiere auf Groll oder Bitterkeit, weil ich ja so verletzt wurde. Das bedeutet es nicht. Ist das überall angekommen? Ganz, ganz wichtig. Aber die Frage ist, wie gehe ich mit dem, was mir widerfahren ist, wie gehe ich mit inneren Verletzungen um? Sie sind Teil meiner Historie. Wie gehe ich damit um, dass ich daraus das Potenzial heraushebe, was drin ist? Okay, lass mich also ganz kurz zusammenfassen. Das erste ist, du hast mit einem S, du besitzt innere Verletzungen. Und du bekommst auch welche hinzu. Weil du gehst mit Menschen um. Und wo Menschen zusammen sind, passieren Verletzungen. Das ist normal. Manchmal absichtlich, das ist nicht so schön, sehr oft aber unabsichtlich. Du sagst irgendwas und stellst fest, es hat den anderen verletzt. Und das Wort ist raus und du kannst es auch nicht zurückholen. Das passiert. Das ist auch kein Drama. Es wird nur dann eins, wenn mir das passiert und ich fange an, das aufzunehmen und in mich reinzufressen und es kommt Groll, es kommt Bitterkeit raus und irgendwann ziehe ich mich zurück. Dann wird es ein Problem. Aber nicht dann, wenn ich feststelle, oh, da habe ich dich verletzt und man entschuldigt sich dafür und der andere gibt Vergebung oder weist einen sogar darauf hin, das war jetzt nicht so schön, das hat mir wehgetan und man stellt fest, oh, dann werde ich da künftig ein bisschen besser aufpassen. Gerade wenn man so ein bisschen loseres Mundwerk hat, kann das leicht passieren, dass man so manche Dinge aus der Hüfte schießt und hat dann festgestellt, dass das daneben war. Das kann durchaus sein. Und da ist man auch manchmal für einen Hinweis dankbar. Ja, ich habe das erst vor kurzem gehabt, dass ich von einem Geschäftspartner habe ich von einem meiner Kollegen gehört. Ja, der Geschäftspartner ist eigentlich noch gar nicht so alt, hat aber unheimlich viele Falten im Gesicht. Ja. Und der leidet so ein bisschen darunter. Ja. So, und dann normalerweise, so der übliche Spruch, den du dann sagst nach dem Motto, naja, aber komm, wenn du morgens aufstehst, hast du auch viel mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Dann hat mein Kollege mir gesagt, sagen das besser nicht. Weil, sagt er, das bleibt nicht in der Kleidung hängen, das geht tiefer. Und hätte ich von dem Typ Mensch her, hätte ich das nie gedacht. Hätte eher gedacht, weißt du was, geht ihm knapp sonst wo vorbei. Ja. Und wenn du das weißt, dann kann man sich so ein bisschen da muss man nicht unbedingt in die gleiche Kerbe hauen. Ja. Es gibt einen anderen Kollegen, wenn der mit dem zusammen ist und so weiter, und die sind auch schon mal, haben irgendwelche Aktionen dann zusammen gemacht, und dann gibt's abends drum nach dem Motto irgendwie, war mal in der Kneipe, wer bezahlt? Na, ist ja klar, der Gesichtsälteste, ja. Und der gehört halt nicht zu den Leuten, wo das so einfach an ihm abperlt. Und wenn man das weiß, kann man auf sowas Rücksicht nehmen. Ich plädiere jetzt nicht dafür, so wir sind jetzt alle Mimosen und jeder muss auf mich Rücksicht nehmen. Du verstehst es schon richtig, ja? Aber wenn ich sowas weiß, dann kann ich das doch beachten. Es ist relativ einfach und es macht das Zusammenleben viel, viel einfacher. Du hast innere Verletzungen, du bekommst welche hinzu, wo Menschen miteinander umgehen und du darfst an diesen inneren Verletzungen wachsen. Durch deinen Umgang damit, durch Vergebung und auch durch Bewältigung der Vergangenheit. Die Vergangenheit wird immer deine Vergangenheit bleiben, aber du darfst, du kannst, du sollst sie bewältigen. Du darfst auch an Verletzungen wachsen. Aber was bleibt, wenn du eine Verletzung hattest? Nimm vielleicht einfach eine ganz normale körperliche Verletzung. Es bleiben Narben, es bleiben Erinnerungen, es bleiben Erfahrungen. Und die bleiben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe, wie gesagt, auch noch keinen erlebt, der es einfach abschalten konnte. Da bleiben Narben, da bleiben Erinnerungen, da bleiben Erfahrungen aus diesen Verletzungen, auch wenn sie ganz lange zurückliegen. Und diese Narben, Erinnerungen, Erfahrungen, diese stellen ein kreatives Potenzial dar. Du kannst Gott darum bitten, nimm mir das weg, die Narben, die Erinnerungen, die Erfahrungen, ich will das nicht mehr haben. Aber wenn er es wegnehmen würde, und meistens macht er es nicht, weil er ein liebender Vater ist, dann würde er damit auch das kreative Potenzial wegnehmen. Das möchte er nicht. Ich möchte dir jetzt drei biblische Beispiele nennen. Mit zweien werden wir uns heute Morgen beschäftigen. Ein drittes kriegst du mit als Hausaufgabe. Das ist nämlich, das kannst du selber in der Bibel nachlesen, das ist nämlich eigentlich das Paradebeispiel dafür. Aber die ersten beiden Beispiele, die enthalten vielleicht Dinge, die dir vorher so in der Bibel, mag sein, noch gar nicht aufgefallen sind. Von Menschen, die genau das gemacht haben, die diese Verletzung, diese innere Unwucht behalten haben und umgewandelt haben in ein kreatives Potenzial, durch das viele andere gesegnet wurden. Und dann plötzlich, wenn ich feststelle, ich habe zwar Verletzungen erlitten, aber dadurch, durch das, was ich daraus machen konnte, werden andere gesegnet. Zumindest mir geht es so, dass es hilft ungemein. Da sind diese Verletzungen gar nicht mehr so schlimm. Es braucht Zeit, bis sie heilen, logisch, aber es hilft ungemein, weil ich feststellte, es hatte einen Zweck, es hatte einen Sinn, es hat etwas gebracht. Andere haben davon profitiert, ich durfte zum Segen werden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mich baut das ungemein auf, wenn ich irgendwie feststelle, ich kann für andere zum Segen werden. Also mir gefällt das. Mir gefällt es noch mehr, wenn ich feststelle, dass ich manchmal fast mehr Zuschauer als Akteur bin, weil so vieles einfach von Gott so zusammenkommt und mit Fäden der Gnade zusammengestrickt wird und ich schaue auf das fertige Geflecht und mag gar nicht glauben, dass ich da ein Teil davon war. Ja? Weil ich sage, Herr, alleine hätte ich das nicht so zusammenbekommen. Ja? Und es ist mir so, als wenn Gott dann sagt, das weiß ich, ist auch gut so. Ja? Sollst ja schließlich geerdet bleiben. Wir kommen auch gleich nachher im zweiten Beispiel zu einem Mann, der das gebraucht hat, auch die entsprechende Erdung. Aber erstmal beschäftigen wir uns im Alten Testament mit Jakob. Und jetzt kriegst du auch ein paar biblische Belege für das serviert, was ich ja eben gesagt habe. Jakob, der war ja schon nur von Anfang an ein ziemlicher Halodri. Wenn du das so liest im 1. Mose, seine Geschichte, ja. Er luchst Esau das Erstgeburtsrecht ab. Er erschleicht sich mit Betrug, mit Täuschung den väterlichen Segen. Und es war auch eine ganze Zeit lang seine Identität. Weil Jakob hat eine doppelte Bedeutung. Die eigentliche Bedeutung war Fersenhalter. Er hat die Ferse seines Bruders festgehalten, als die beiden geboren wurden. Er war ja eigentlich der Zweitgeborene und hat das erst nachher umgedreht. Also als er rauskam, hat er die Ferse seines Bruders in der Hand gehabt. Fersenhalter, so kannst du es übersetzen. Aber das Wort heißt auch Betrüger. Und das war seine Identität, die er hatte. Jakob war Betrüger. Musst dir vorstellen, wenn du so deine Kinder rufst, Betrüger, es gibt Essen. Und so war er auch. Das war ein ganz listiger Geselle. Er erschleicht also den väterlichen Segen mit List. Er geht dann zu seinem Onkel, er heiratet. Er wird auch selber aufs Kreuz gelegt, Saat und Ernte. Er hat viele Kinder. Er erwirbt Vermögen und er macht das sehr listig. Ja. Aber schließlich holt ihn seine Vergangenheit ein. Und er fürchtet sich vor diesem großen, man würde heute sagen, Showdown mit Esau. Denn da ist er unterwegs und dann wird ihm berichtet, Esau kommt dir entgegen mit 400 Mann. Und er wusste nicht, was tragen die. Tragen die Waffen oder tragen die Geschenke? Er ist von zu Hause schon weil er Angst hatte vor seinem Bruder Esau, ist er von zu Hause schon geflohen. Er dachte sich, oh weia, also sobald mein Vater gestorben ist, dann ist es um mich geschehen, weil dann wird mein Bruder Esau mich umbringen. Wenn er das jetzt nicht schon tut, dann nur aus Rücksicht auf meinen Vater. Und dann hat er sich abgemacht. Aber irgendwann hat ihn seine Vergangenheit eingeholt. Und er wusste nicht, wie sieht es jetzt aus? Ja? Und vor dieser Begegnung mit Esau hat er eine Begegnung mit Gott. Und das lesen wir mal 1. Mose 32, 25 bis 32. Das lese ich euch mal vor. 1. Mose 32, ich lese mal von hier vorne. Jakob blieb allein zurück, er hat seine Familie vorausgeschickt, hat sie evakuiert. Und da steht, da rang ein Mann mit ihm, also ein Ringkampf, und zwar lange, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er, also Jakob, aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als ein Phnuel vorüberkam und er hinkte an seiner Hüfte. Da war die Verletzung, in diesem Fall sogar eine äußere Verletzung. Und das ist richtig interessant. Hier erhält er seinen neuen Namen, hier erhält er seine Identität. Israel, Kämpfer Gottes, der für den Gott kämpft, der für Gott kämpft oder auch der mit Gott kämpft. Kannst du alles so, ist alles in diesem Namen drin. Da erhält er eine neue Identität. Aber er ringt erstmal mit Gott und er trägt eine Verletzung davon. Er hinkt an seiner Hüfte und es wird nicht berichtet, ob das nur zeitweise war oder ob er seitdem gehinkt hat. Es war eine sehr intensive Begegnung mit Gott. Zu dieser Begegnung habe ich einen Artikel gefunden aus einer christlichen Männerzeitschrift. Die heißt Adam Online, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Männerarbeit. Habt ihr? Heißt das wirklich? Also im Sinne von mit online mit Gott. Also wenn nicht, gebe ich euch gerne mal die Internetadresse. Das gibt es nicht nur auf Papier, das gibt es auch als E-Paper, also als Datei. Interessante Dinge drin für christliche Männer. Und da steht in einem Artikel, der Artikel heißt Der mit Gott kämpft. Das war im Sommer diesen Jahres. Gott mutet uns Wunden zu. Und jetzt hört man sehr genau zu, das ist nämlich sehr interessant. Besonders die Älteren unter uns, den Älteren unter uns wurde früher entsprechend einer recht autoritären Erziehung oft das Bild eines harten, unnahbaren und strafenden Gottes vermittelt. In bestimmten christlichen Kreisen ist dies immer noch der Fall. Auf der anderen Seite finden wir heutzutage ein weit verbreitetes Wellness-Christentum, in dem der liebe Gott seinen Platz hat. In unserer Wellness-Kultur gilt es, jedes Unwohlsein schon im Ansatz zu vermeiden. Ganze Industriezweige sind darauf aufgebaut und machen astronomische Umsätze. Leidensfähigkeit und Durchhaltevermögen sind in unserer Gesellschaft keine erstrebenswerten Ziele. Der Gott Jakobs hingegen ist kein, Anführungszeichen, lieber Gott, sondern mutet ihm eine ordentliche Verletzung zu, sodass dieser anschließend hinkt. Gott selbst lässt sich auf die Ebene Jakobs herab, lässt sich auf einen Ringkampf ein und wird sogar fast besiegt. Da bereits die Sonne aufgeht, beendet Gott den Kampf mit einem Schlag auf das Hüftgelenk, denn nach alttestamentlichem Verständnis kann der Mensch es nicht überleben, Gott zu sehen. Die Wunde, die Gott Jakob zufügt, ist also Ausfluss seiner väterlichen Liebe, wenngleich sie sich nicht so anfühlt. Gottes Liebe ist, entgegen unzähliger Predigten, nicht unbedingt eine Kuschelliebe. Unterbrechen Sie den Lesefluss und fragen Sie sich, warum hat Gott mich leiden lassen, mir Verletzungen zugemutet? Inwieweit war das Ausdruck seiner Liebe zu mir? Bitte wehren Sie diesen Gedanken nicht vorschnell ab, nur weil er nicht zu Ihrem bisherigen Gottesbild passt. Interessant, oder? Ich glaube auch nicht nur für Männer. Auch das hätte noch vor ein paar Jahren nicht so zu meinem Gottesbild gepasst. Weil ich war relativ extrem unterwegs. Und ich habe festgestellt, dass Gott sich in keine Schublade stecken lässt. Auch nicht in eine, die ich gebaut habe. Erst recht nicht. Er ist also weder der harte, strafende Gott, er ist aber auch nicht der Wellness-Gott, der alles in Bewegung setzt, um unseren persönlichen Komfort zu steigern. Wir hatten vor ein paar Wochen bei uns in der Gemeinde den Hartmut Nitsch da von Open Doors, ja, eine Organisation, die sich mit verfolgten Christen beschäftigt. Und er sprach über Christen in Nordkorea. Ja. Da passt die Wellness-Theologie nur überhaupt nicht. Und ich habe festgestellt, das Wichtigste oder eins der wichtigsten Dinge, nicht so absolut, die du brauchst, auch wenn du das Wort Gottes verkündigst, du musst offene Fragen aushalten können. Wir kriegen nicht alle Fragen beantwortet. Aber ihr Lieben, wir kriegen Frieden. Selbst dann, wenn wir ihn nicht verstehen. Okay. Jakob ist vorbereitet durch diese Begegnung mit Gott auf die Versöhnung mit Esau. Aber diese Begegnung war erstmal ein bisschen schmerzhaft. Und wie gesagt, wir wissen nicht, ob er nicht vielleicht danach noch weiter gehinkt hat. Vielleicht war das sein Andenken an diese Begegnung mit Gott, wo er gesagt hat, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden, ich habe es überlebt. Die Begegnung mit Gott lässt ihn zwar hinken, aber sie macht ihn zu einem Mann, der nicht nur mit, sondern auch der für Gott kämpft. Und ich weiß nicht, ob dir das bisher bewusst war, Jakob erschafft durch diese Begegnung und direkt in Zusammenhang mit dieser Begegnung etwas Kreatives, was vorher so noch nicht da war. Er ist nämlich der allererste Mensch in der Bibel, der erwähnt wird, der gegen Götzendienst aufgestanden ist. Bisher schon bewusst gewesen? Dann lesen wir das doch mal. 1. Mose 35, Verse 1 bis 3. Und da siehst du, wie hier darauf Bezug genommen wird. Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort einen Altar. Dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Er nimmt also genau darauf, nimmt er Bezug. Bei dem Befehl, den Altar zu bauen. Da sagte Gott zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind. Reinigt euch und wechselt eure Kleider. Dann wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Dort werde ich dem Gott einen Altar machen, der mir am Tag meiner Not geantwortet hat und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Hier nimmt Jakob darauf Bezug. Auf genau dieses Erlebnis. Fällt dir etwas auf? Also zum einen, das allererste Mal, dass jemand gegen Götzendienst aufsteht, und das war damals normal mit dem Götzendienst. Als Jakob abgehauen ist, es war auch so eine Art Flucht mit seinen Frauen, seinen Kindern von seinem Onkel Laban. Dann hat seine Frau Rachel den Hausgott, das steht so in der Bibel, noch mitgenommen. Hast du die Geschichte schon mal gelesen? Und sie hat ihn auch auf recht pfiffige Weise versteckt. Ihr Vater merkte, was der Sache war. Der Hausgott war nicht mehr da und er ist hinterher. Er wollte das Ding wiederhaben. Und sie hat's versteckt, ist in ihr Zelt gegangen und hat sich draufgesetzt. Und er hat das ganze Zelt durchsucht und sie hat praktisch gesagt, Papi, entschuldige, dass ich jetzt nicht mitsuche oder dass ich nicht aufstehen kann, ich habe gerade meine Tage. Steht so in der Bibel. Da steht, es ergeht mir gerade nach der Frauenweise. Okay, das ist jetzt in der Elberfelder Bibel. Ich weiß nicht, wie es eine Hoffnung für alle ist. Und auf die Art und Weise hat sie den Hausgott beschützt. Und ihr Vater hat ihn nicht gefunden. Da war Götzendienst. Und Jakob ist der allererste nach dieser Begegnung, der gegen Götzendienst aufsteht. Und fällt dir noch was auf? Er hat gesagt, ich will dem Gott einen Altar machen, der mir am Tag meiner Not geantwortet hat, der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Er hat nicht gesagt, ich will dem Gott einen Altar machen, der mir auf die Hüfte geschlagen hat, dass ich jetzt noch hinke. Merkst du, dass da was geschehen ist? Er hat diese Verletzung umgewandelt in ein Potenzial. Und er hat dieses Potenzial genutzt. Das war ein Beispiel aus dem Alten Testament. Okay, ihr Lieben, nehmen wir ein Beispiel aus dem Neuen. Paulus. Ja. Und das Dritte, das kriegt ihr als Hausaufgabe. Paulus ist nicht als einer der größten Apostel dieser Erde auf die Welt gekommen. Er war vorher Pharisäer. Und er war ein ganz, ganz frommer Jude und er war mit allem, was er hatte, gegen diesen Weg, gegen diesen Jesus, den seine Anhänger von ihm sagten, das ist der Messias. Paulus hat die Gemeinde bis aufs Blut verfolgt. Hat Christen inhaftiert, wahrscheinlich auch getötet. Er hat der Steinigung des Stephanus zugestimmt und er hat auf die Klamotten derer aufgepasst, die Stephanus gesteinigt haben. Wusstest du das? Ja, steht in der Bibel. Und dann hat er sein Erlebnis mit Jesus. Jesus begegnet ihm persönlich. Dieses Damaskus-Erlebnis wird es genannt, weil er auf dem Weg nach Damaskus war, in Syrien. Und plötzlich kommt dieses ganz helle Licht, das Ergebnis. Jesus stellt sich Paulus persönlich vor, das Ergebnis. Paulus ist erstmal ein paar Tage blind. Und in diesen Tagen, wo er blind ist, merkst du, dass sich in seinem Herzen etwas getan hat. Und dann wird er zu einem der glühendsten Anhänger von diesem Jesus, den er vorher verfolgt hat. Jetzt könntest du sagen, okay, die Vergangenheit als Verfolger der Gemeinde, die ist ja vorbei. Und das kannst du auch mit schönen, wohlklingenden Klängen auch aus dem Neuen Testament. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also der Vergangenheit soll überhaupt keine Rolle mehr spielen. Wie gesagt, wenn du den Anspruch hast, Paulus hatte ihn nicht. Er war auch nicht besonders glücklich damit. Aber er hat auch diese Dinge in ein kreatives Potenzial umgesetzt. Nach seiner Bekehrung musste erstmal für ein paar Jahre zwischengeparkt werden. Weil er war so begeistert, dass er alles kaputt gemacht hätte. Also wurde er erstmal in eine andere Stadt entsorgt, wo er lange gelernt hat. Und ich glaube, es waren fast 12 Jahre, bis seine erste Missionsreise begann. Ja, muss das mal im Zusammenhang in der Apostelgeschichte lesen. Ja, das ist teilweise sogar richtig echt humorisch. Ja, nach dem Motto, und sie schickten Paulus weg in die und die Stadt. Und so hatte die Gemeinde Frieden. Das ist gerade in Elberfelder richtig schön ausgedrückt. Okay, aber nachdem er so ein bisschen nachdem er gegründet war, hat er die Missionsreisen gemacht. Und wir gucken uns jetzt mal etwas an. Da waren natürlich noch Narben, Erinnerungen, Erfahrungen aus seiner Zeit als Gemeindeverfolger. Das waren jetzt zum Beispiel sehr viele Verletzungen, die er sich selber zugefügt hat. Indem er gegen Jesus aufgestanden ist, indem er diesen Messias nicht akzeptieren wollte. Aber da waren Narben, da waren Erfahrungen, da waren Erinnerungen. Hat Gott die weggenommen? Ja, offensichtlich nicht. Wir lesen jetzt mal 1. Korinther 15. Und das ist eine sehr interessante Bibelstelle, 1. Korinther 15, Verse 8 bis 10. Warum blätter ich hier eigentlich? Ich kann ja auch noch hier vorne gucken. Paulus beschreibt, wie Jesus nach seiner Auferstehung einigen erschienen ist. Und er sagt, zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erscheint er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel. der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Manche lesen das und denken sich, Donnerwetter, der ist ganz schön arrogant nach Motto, ich habe aber mehr gearbeitet als alle. Wenn du es im Zusammenhang siehst, stellst du aber fest, diese Vergangenheit als Verfolger der Gemeinde, die hat auch Paulus verfolgt. Und das ist etwas, was ihn angetrieben hat. Das ist etwas, wo er gemerkt hat, ich habe so viel Gnade empfangen, weil ich als Verfolger der Gemeinde war der allererste, der gegen Jesus gearbeitet hat. Und jetzt bin ich der, der sein Reich ausbreiten darf. Und das war dieses Erlebnis von Gnade war für ihn so überwältigend, er hat mehr gearbeitet als alle. Diese Verletzungen, diese ganzen Dinge, die Erinnerungen von früher, die Narben von früher, die Erfahrungen von früher, sie wurden umgesetzt in ein Potenzial, von dem wir alle heute noch profitieren. Paulus hat etwa ein Drittel des Neuen Testamentes geschrieben. Und wo er den Brief an die Korinther schreibt, da war die Zeit als Verfolger der Gemeinde, wenn du eine Elberfelder hast, kannst du hinten mal in der Zeittafel schauen, schon mehr als 15 Jahre zurück. Und es gibt noch einen weiteren Hinweis, einen weiteren Zeugen in Apostelgeschichte 22. Da wird Paulus zu Pfingsten in Jerusalem verhaftet und er hat die Möglichkeit, vorher nochmal zu den Leuten zu sprechen. Und da sagt er, ich sprach, Herr, Sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis werfen und hin und her in den Synagogen schlagen ließ. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und bewachte die Kleider derer, die ihn umbrachten. Als Paulus das gesagt hat in Jerusalem, war das mit Stephanus mehr als 20 Jahre her. Mehr als 20 Jahre. Und trotzdem siehst du, hat es ihn immer noch bewegt. Es hat ihn immer noch angegangen und ich persönlich glaube, zumindest wenn ich mir so diese Bibelstelle durchlese, dass diese Erinnerung an seine Zeit als Verfolger der Gemeinde neben Verfolgung, die er dann selber zu erleiden hatte, auch ein Teil war dieses Dorns, dieses Pfahls im Fleisch, wo er Gott gebeten hat, nimm mir den weg. Und Gott hat gesagt, nein, mache ich nicht. Wenn ich das so lese, also du merkst es, das steht ja mit diesem Pfahl im Fleisch, steht in 2. Korinther 12, Vers 7. Nehmen wir jetzt nicht nach hier vorne. Und er zeigt, warum er diesen Dorn im Fleisch brauchte. Darum, damit ich mich nicht überhebe, sagt er hier. Wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angefleht, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und da meinten auch schon einige, oh ja, das könnte hier ein Engel Satans, der mit Fäusten schlägt, das könnte auch Krankheit sein, vielleicht Epilepsie oder ähnliches. Da wurde also schon einiges reingelegt in die Bibelstelle. Die Erklärung gibt Paulus aber nachher selber. Er sagt, sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen, und jetzt zählt er auf, an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und damit wird das aufgelöst, was dieser Dorn im Fleisch ist, nämlich genau die Dinge, die er nachher selber aufzählt. Das ist auf der einen Seite Verfolgung, aber so Sachen wie Schwachheiten oder auch Ängsten um Christi willen, das lässt Raum auch für diese Narben, für diese Erinnerungen, für die Erfahrungen aus seiner Zeit als Verfolger der Gemeinde. Ich glaube, dass dieser Dorn im Fleisch auch zu einem Teil daraus bestand. Und Paulus hat diese Erdung gebraucht. An einer anderen Stelle redet er davon, da redet er von jemand anderem, der bis in den dritten Himmel entrückt wurde, der ganz, exorbitante Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Ja? Und die Ausleger sind sich relativ einig darüber, dass Paulus da über sich redet. Ja? Aber er nimmt einen anderen, er nimmt irgendeine unbekannte Person als Beispiel. Das heißt, er hat solche Offenbarungen erlebt, dass er auch eine entsprechende Erdung brauchte. Vielleicht mehr als wir alle zusammen. Okay, das war jetzt das zweite Beispiel. Und das Paradebeispiel erleben, das, ihr Lieben, das machen wir jetzt nicht schon allein aus Zeitgründen. Das dürft ihr aber zu Hause lesen. Das Paradebeispiel für Menschen, direkt am Anfang der Bibel auch, wie Jakob, die einfach ihre Verletzungen, Narben, Erfahrungen, Enttäuschungen umgewandelt haben in ein kreatives Potenzial, was viele, viele, viele Menschen segnete. Paradebeispiel ist Josef. Kommt dann direkt nach Jakob, direkt in der nächsten Generation. Lies dir mal seine Geschichte durch, so wirklich im Zusammenhang. 1. Mose Kapitel 37 bis Kapitel 45 ist das. 1. Mose 37 bis 45, lies dir das mal durch. Und der hatte wirklich einiges einzustecken. Ja, von den eigenen Brüdern. Erst wollten sie ihn umbringen, dann kam wenigstens noch ein kleines Veto. Okay, dann wurde er verkauft an die nächste vorbeiziehende Karawane. Dann unschuldig angeklagt, dass er sich an die Frau seines Dienstherrn rangemacht hätte, wegen Verleumdung. Er saß jahrelang im Gefängnis. Ja, dann prophezeit er sogar noch einem, dass er aus dem Gefängnis rauskommen würde und sagt ihm, denk an mich, wenn du draußen bist. Der vergisst ihn. Also wenn irgendjemand sagen kann, hier, ich bin von Menschen, denen ich vertraut habe, von Menschen aus meiner eigenen Familie, ich bin von Menschen verletzt worden, durch den Dreck gezogen worden, in den Schmutz getreten worden, wenn das einer sagen kann, dann war es Josef. Lies er seine Geschichte mal durch. Und was hat Gott mit dem Mann gemacht? Dass er in Ägypten der Zweite wurde nach dem Pharao und dass er durch die Weisheit des Heiligen Geistes das Land vor einer Hungersnot bewahrte. Und zwar nicht nur das Land Ägypten selber, sondern auch die Nachbarschaft, die kamen zu ihm, um Getreide zu kaufen. Unter anderem auch seine eigene Familie. Und auf die Art und Weise passierte es, dass die Keimzelle des Volkes Israel, damals eine Sippe mit etwa 70 Personen, nach Ägypten auswanderte und nach 400 Jahren als ein großes Volk wieder aus Ägypten auszog. Und das hat alles mit uns zu tun und das gibt's alles in knapp 4 Wochen im Israel-Seminar. Ihr seid herzlich eingeladen. Okay. Ja, ihr Lieben, zum Schluss ein paar Empfehlungen, die ich dir gerne geben möchte. Und zwar... Das Erste, das ist jetzt wesentlich schneller gepredigt als getan, bearbeite und verarbeite, so ist es richtig, bereinige und verarbeite und bewältige vor allem deine Vergangenheit. Denn erst dann, ihr Lieben, können Verletzungen ihr kreatives Potenzial entfalten. Nicht dann, wenn du die Vergangenheit verdrängst, nicht dann, wenn du versuchst, es unterm Deckel zu halten. Weil es dir aus irgendeinem Grund unangenehm ist oder weil du auf irgendwelche andere Menschen Rücksicht nehmen willst oder keine Ahnung. Ja, bereinige, verarbeite und auch bewältige deine Vergangenheit. Weil so können diese Dinge ihr kreatives Potenzial entfalten und können dich segnen auf dem Weg, der vor dir liegt. Die Vergangenheit kannst du nicht mehr verändern, aber du kannst Kapital daraus schlagen. Für dich vor allem aber, für Menschen in deiner Umgebung. Du kannst für andere zum Segen werden. Und dass du dabei mitgesegnet wirst, ist sozusagen eine Art göttliches, gnadenvolles Abfallprodukt, was du gerne in Empfang nimmst. Ja. So funktioniert es im Reich Gottes. Ja? Du segnest andere, wirst dabei selber gesegnet. Ja? Okay, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, frage dich, wo ist zum Beispiel Vergebungsbedarf? Wo habe ich um Vergebung zu bitten? Wo muss ich vielleicht andere Menschen vergeben? Erstmal unabhängig davon, ob sie das genauso sehen oder nicht. Frage dich, warum tue ich das? Was treibt mich? Ist es geklärt in allen Dingen? Oder gibt es noch Dinge in deinem Leben, wo du feststellst, da treibt mich irgendetwas an, da macht irgendetwas was mit mir, was ich eigentlich gar nicht will? Und das möchte ich gerne rausfinden. Deswegen ist es wichtig, deine Vergangenheit zu bewältigen, zu klären, zu bereinigen, zu verarbeiten, damit aus Verletzungen ein kreatives Potenzial entstehen kann. Der zweite Punkt ist auch wichtig dafür, nämlich stehe zu deinen Verletzungen, zu deinen Narben, zu deinen Erinnerungen und zu deinen Erfahrungen. Du kannst dir Wege verbauen durch, wie steht's hier, glorifizieren, dramatisieren oder entschuldigen. Da neigen wir Menschen manchmal zu, die Vergangenheit falsch zu bewerten. Dinge, die wir im besonders guten Licht darstellen lassen wollen, die glorifizieren wir lieber. Ja, anderes wird dramatisiert, damit es noch ein bisschen kerniger kommt. Vielleicht, damit ich selber besser dabei aussehe, keine Ahnung. Du kannst dir aber sogar Wege verbauen, indem du Dinge entschuldigst. Und das hat nichts zu tun mit Vergebung. Dieses Entschuldigen heißt, jemand hat dich verletzt. Vielleicht hat dir jemand sogar ganz Schlimmes angetan. Und dann versuchst du diesen Menschen, vielleicht weil er aus deiner eigenen Familie kommt, kann sein, dass ich das vor einem Vierteljahr schon mal gebracht habe, oder? Nein? Also, wenn nicht, dann wird trotzdem wiederholt. Vielleicht weil er aus deiner eigenen Familie ist oder ähnliches, und dann wird das entschuldigt. Nach dem Motto, ja, okay, also mal kerniges Beispiel, mein Vater hat mich sexuell missbraucht. Das ist ein Beispiel, meiner hat es nicht gemacht. Aber er hatte ja selber so eine schwere Kindheit und er hat es ja selber nicht so einfach gehabt. Und da waren ja die und die Dinge, mit denen er Probleme hatte oder weiß was ich. Verstehst du, du entschuldigst es, anstatt zu sagen, pass mal auf. Das hat er getan, das war ein Unrecht, es hat verdammt weh getan. Erstmal eine richtige Analyse, eine richtige Diagnose, damit du darauf die richtige Therapie bekommen kannst. Wenn du versuchst zu entschuldigen, das habe ich auch damals auf diesem Seminar gelernt, du verbaust dir Wege zur Vergebung. Erstmal muss eine klare Diagnose her. Ja? Und das ist auch der Fehler, der gerne so mit kleinen Kindern gemacht wird, gerade, ich glaube, in der Generation meiner Eltern. Ja, du bist irgendwie tierisch auf die Fresse gefallen und dann, hat doch gar nicht wehgetan. Doch! Es hat wehgetan. War doch gar nicht so schlimm. Doch, es war schlimm. Verstehst du? Erstmal richtig bewerten. Nicht glorifizieren, nicht dramatisieren, nicht entschuldigen, sondern so war es. Und ich stehe dazu. Weißt du, ich spreche jetzt mal, ich habe eben was aus einer Männerzeitschrift vorgelesen, ich spreche jetzt mal über uns Männer. Die körperlichen Wunden zu zeigen, haben wir Männer überhaupt keine Probleme mit. Oder? Ja. Bei uns aus der Gemeinde, ein ganz, ganz lieber Bruder, ja, der mit Holz arbeitet, ist einmal in seiner Werkstatt mit einer Bohrmaschine abgerutscht und hat sich mit so einem dicken Kreisschneider in den Unterarm gebohrt. Musste zweimal operiert werden. Er sagt, also als er das Ding endlich wieder raus hatte, konnte man die Sehnen sehen. Ja, ja. Gibt es eigentlich Essen nachher? Okay. Dem brauchtest du nicht dreimal drum zu bitten, dass er den Ärmel hochgekrempelt hat? Das ist doch normal, oder? Bei Männern, boah, guck dir das mal an, ja, meine Güte, und selbst der Notarzt ist in Ohnmacht gefallen. Macht ihr Frauen das? Nö. Ja? Aber mit den inneren Verletzungen sieht es dann ganz anders aus. Da haben wir Männer wieder ein ganz, ganz großes Defizit. Da, glaube ich, haben die Frauen eher ein bisschen Vorsprung, dass sie sagen, Mensch, da rede ich auch mal über Dinge, die mein Herz verletzt haben, wo es keinen Notarzt gab, der in Ohnmacht fallen konnte, sondern Dinge, die vielleicht ganz, ganz im Geheimen abgelaufen sind. Wir sollen dazu stehen. Genauso wie zu unseren körperlichen Verletzungen, ihr lieben Männer, das können wir doch. Also stehen wir doch auch zu den Verletzungen, die es innen gab. Und versuchen wir doch nicht, den Eindruck zu erwecken, als wäre das alles an uns abgeperlt wie Wasser an einer gut imprägnierten Zeltplane und wir sind so cool, dass uns das überhaupt nicht bewegt hätte. Ich kenne keinen Menschen, der keine verletzte Seele hätte. Ich habe es am Anfang zitiert. Und das gilt auch für Männer. Kein Menschen. Männer sind auch Menschen. Wusstet ihr das? Ja! Okay, ihr Lieben. Richtig bewerten, an Positivem freuen und erkennen, genau wie bei Jakob, der Ort der Verletzung war auch gleichzeitig oder er kann auch gleichzeitig ein Ort des Segens sein. Und das ist schneller gepredigt als gelernt. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Das Dritte, entdecke die Kraft deiner Wunden und erlaube, ja bitte Gott, diese freizusetzen. Denn das ist ein segensreicher Teil der Bewältigung deiner Vergangenheit. Und wenn du sagst, oh, Bewältigung der Vergangenheit, das war doch eben schon mal da, richtig. Bitte wieder bei Punkt 1 anfangen, bereinige und bewältige deine Vergangenheit. Das ist ein lebenslanger Prozess. Das, was du heute erlebst, wird morgen deine Vergangenheit sein. Das, was du morgen erlebst, wird übermorgen deine Vergangenheit sein. Es ist ein lebenslanger Prozess, aber ich glaube auch ein segensreicher Prozess. Und du siehst an Beispielen wie Jakob, wie Paulus, wie Josef, dass es eben möglich ist, aus diesen Dingen etwas Positives zu formen. Dass diese Dinge ein kreatives Potenzial haben, wodurch viele, viele Menschen gesegnet werden können und wodurch Dinge entstehen, die es vorher so noch nicht gab und die reichlich Segen ausstreuen. Und das ihr Lieben, das gönne ich euch allen von ganzem Herzen. So bitter auch manche Verletzungen sein mögen, so unvermeidlich sind sie auch manchmal. Aber daraus dieses kreative Potenzial zu heben, das wünsche ich euch und uns allen von ganzem, ganzem Herzen. Es ist Teil auch dieses Heilungsprozesses Gottes. Das ist ein Teil davon. Wenn wir also über Heilung von inneren Verletzungen sprechen, war das ein Teil, wie so etwas aussehen kann. Okay, ihr Lieben. Gut. Das war's von meiner Seite aus.